Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes betrachten, und zwar schlagen wir dazu den Römerbrief auf, Kapitel 14. Und betrachten die zwei Verse 9 und 10. Römer 14, Abvers 9, wo es heißt, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige. Du aber, was richtest du deinen Bruder, oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Soweit Gottes Wort. Das verlesene Textwort betrifft in erster Linie unseren Herrn Jesus, sowie die Geschehnisse, die damit verbunden sind, der Vergangenheit, aber auch der Zukunft. Der Zweck also, weshalb der Herr einst starb, aber auch wieder auferstand, hat den Hauptgrund, wie geschrieben steht, damit er herrsche. Das sind tiefe Gedanken. Die sind nicht von uns. Aber wir erfreuen uns an ihnen. Hier ist nicht seine Gottessohnschaft von Ewigkeit her angesprochen, sondern Christus nach der Menschwerdung. In der Machtausübung als Sohn Gottes war überhaupt keine Veränderung nötig, um zu herrschen. Das tat er von Ewigkeit her. Aber als Sohn des Menschen, ja, da bedurfte er dieser Machtausrüstung und Gewalt, die er vorher nicht hatte. Wie könnte sonst der Herr selbst in Matthäus 28, Vers 18 sagen, und das geschah nach Vollzug des herrlichen Werkes Christi am Kreuz, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Hätte der treue Herr diese Gewalt vorher schon gehabt, dann brauchte sie ihm nicht mehr gegeben zu werden. Es war überhaupt des himmlischen Vaters Absicht, dass ein Mensch diese hier beschriebene Macht erhielt. Das war der Mensch Christus Jesus nach 1. Timotheus 2,5 dort so genannt. Der Menschwerdung Christi ist damit die Grundlage geworden, dass wir, die wir errettet sind, durch den Glauben, den der Herr Jesus uns gegeben hat, zur Familie Gottes gelangen konnten. Gott ward Mensch im Fleische, ein Geheimnis, welches in der Hand Gottes lag und liegt, und damit, um damit zu dem neuen Geschlecht Gottes hinzuzutun. Darum ward Gott Mensch. Und deshalb schreibt auch der Heidenapostel Paulus in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 17, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Das ist der Errettete, nicht der Verlorene. Die Basis dieser Vollkommenheit liegt nicht im Fleische des Erretteten, sondern in der neuen Schöpfung, praktisch als Bindeglied zu der Verheißung des Herrn in der Herrlichkeit. Und wenn es am Ende von Vers 17 heißt, zu jedem guten Werk völlig geschickt, so wird der Mensch Gottes, von dem hier geredet wird, zu dem auch unser Fleisch gehört, noch sind wir im Fleische, auch dann, wenn wir's ablegen werden bei der Ankunft des Herrn, bei jener erwarteten Parousie. Aus der Triebkraft der neuen Schöpfung zum guten Werk angetrieben. Das heißt, was wir in Übereinstimmung im Willen Gottes tun, kommt aus der Triebkraft der neuen Schöpfung in uns, niemals aus der alten. In dem Augenblick, wo wir nicht aus der Gottverbundenheit jener neuen Schöpfung wirken, ist es Fleisches Werk. Und dies geschieht wiederum, indem wir die alte Natur, wie die Schrift uns so nahe legt, im Tode halten. Unsere alte Natur kurzum im Tode halten, ist unsere Aufgabe. Weil wir noch in dem Fleische sind, in dem Adam sündigte und wir von ihm abstammen. Dieses Fleisch mit aller in sich bergenden Sünde bricht oder kann zu bestimmten Umständen durchbrechen. Der Kraftvollzug, nicht die Basis, die haben wir behandelt. Aber der Kraftvollzug liegt nicht in uns und auch nicht in unserer neuen Schöpfung. Vielmehr liegt er dort, wo geschrieben steht, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Das ist unsere Kraftquelle, Christus! Und wo überall andere Menschen versuchen, wie an den Aralstellen zu tanken, sie werden falsch liegen. Allein Christus ist unser Erlöser und Erretter, zu dem wir kommen durften, von dem wir wissen, dass er letztlich alle gerufen hat, indem er sprach, kommet her zu mir alle. Aber wo sind jene neun? Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiter zu bezeugen, weiter zu geben, weiter zu sagen. Der Herr will es so, und wir tun es, weil er es uns geheißen hat. Ihr sollt meine Zeugen sein, so steht's geschrieben. Denn dem Christus ward alle Gewalt und alle Macht, wie wir hörten, gegeben, nicht etwa uns. Und Gottlob, dass uns die Macht nicht gegeben ist. Es käme nur Böses da heraus. Der Besitz dieser aller Macht erklärt sich darin, dass der Sohn des Menschen, wie es in unserem Textvers heißt, herrschen soll. Das ist die Absicht unseres Gottes. Um dieses Herrschen geht es überhaupt primär in der Kette der Opferungen Alten Testaments. Da haben wir das Brandopfer, welches allein für Gott ist. Hier ist auch die Nummer 1, allein für Gott. Er soll herrschen. Deshalb der Mensch Jesus Christus, oder weshalb dieser Mensch Christus Jesus sterben und wieder lebendig werden musste. Sekundär, also in zweiter Linie, ist Christus gestorben, damit sein Blut uns abwasche von aller Sünde. Das haben wir in den nachfolgenden Opferungsarten dargestellt im Alten Bund. Das sind Opfer. Insbesondere, wie auch, dass der Christus wieder lebendig wurde, damit wir am Tage seiner Ankunft überhaupt auferstehen können. Die Formulierung im Textvers mutet sonderbar an, wenn jemand erst sterben und wieder aus dem Tode auferstehen muss, um herrschen zu können. Und bezeichnenderweise bei unserem Herrn, der von der Ewigkeit her Herrscher war. Hieraus ersehen wir, wie der Plan Gottes, seinen Sohn, den Sohn seiner Liebe, groß zu machen, nicht ohne Opfer möglich ist. Und wir wissen, ein Opfer wird es erst dann, wenn es die Basis eines Almosen überschreitet, wenn es weh tut. Dann fängt ein Opfer an. Damit er herrschen konnte, musste er sterben. Und weil in seinem Tode die Errettung der Menschen liegt, wobei er uns vom ewigen Tod erlöst hat, ist er zugleich als Mensch auch Herr des Lebens geworden. Wie wir das auch in Apostelgeschichte 2, Vers 36 lesen, wo es heißt, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Von der Gottessohnschaft war er schon immer Herr. Und Christus, der Gesalbte, von der Ewigkeit her. Hier aber redet die Schrift von der Fleischwerdung unseres Herrn, des Sohnes Gottes, weshalb der Vers 36 fortfährt und sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, Jesus, sein irdischer Name, der heißt nicht der Sohn Gottes, sondern Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also ist ihm der Titel Herr und Christus als Mensch erst durch Golgatha gegeben worden. Wenn aber der Petrus in Matthäus 16, Vers 16 sagt, bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, so redet der Apostel hier den Christus von der Ewigkeit her an, als den Sohn Gottes. Ja, wir wissen's, Christus heißt Gesalbter, und das war der Sohn Gottes bereits vor seinem Kommen im Fleische. Die angekündigte und hier bezeichnete Herrschaft unseres Herrn richtet sich ja, wie es dann weiter heißt, sowohl über Tote und über Lebendige. Herrschaft über Tote, Herrschaft über Lebende. Die Herrschaft des Herrn bewegt sich über Tote, das bedeutet im Klartext, dass dies die leiblichen und auch die geistlichen Toten sind. Hier müssen wir aufpassen, was gesagt ist. Was nun die leiblichen Toten sind, so ist es der Ort der Abgeschiedenen in der alttestamentlichen Ordnung, war es anders als neutestamentlich im Alten Testament Scheol, wo jener schlafende, ruhende Zustand gefunden ward. Und im Neuen Testament wird uns im Griechisch vom Hades geredet, Aufbewahrungsort Verstorbener. Das heißt, der Seelen, denn die Seelen sind substantiiert Geist. Als Aufbewahrungsort der Seelen ist Christus Herr geworden. Dort sind die Erretteten von den Verlorenen im vollen Bewusstseinszustand getrennt. Wir haben die wunderbare Mitteilung unseres Herrn durch Lukas Kapitel 16, zweite Hälfte, getrennt volles Bewusstsein selbst des reichen Mannes, der plötzlich missionarische Gefühle bekommt, die er zeitlebens nicht hatte, um seine fünf Brüder. Die Herrschaft über das Totenreich hat der Christus aber erst durch den Sieg am Kreuz errungen. Denn er hat durch seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. So steht's geschrieben. Was aber die Toten bei der zweiten Auferstehung betrifft, so erhalten diese am großen weißen Thron das Urteil des zweiten Todes, welches des ewigen Todes ist. Ein Tod, allerdings anders als der leibliche Tod in Bezug zu unserem Fleisch, welches Fleisch der Sünde wegen zur Ruhe kommt, durch die Verwesung, das Urteil Gottes. Hier im zweiten Tod ist volles Bewusstsein, aber es ist kein Leben mehr, sondern es ist nur noch Existenz. Der zweite Tod. Völlige Abgeschiedenheit von Gott. Diese Herrschaft über den Feuersee liegt in den Händen des Herrn. Und die gleiche Herrschaft des Herrn vollzieht sich auch über die Lebendigen, wie wir lasen. Alle, die zur ersten Auferstehung gehören, seien es die Erretteten des Alten oder des Neuen Testaments, werden bei seiner Parousie in Herrlichkeit aufgenommen. Wir freuen uns und erbitten sein Kommen. Natürlich wird der Herr nicht eher erscheinen, bis er seine Vollzahl, die Vollzahl seines Leibes, errettet hat. Darum hat er uns als seine Zeugen hier zurückgelassen. Dort drückt sich das Leben aus, wo Herrlichkeit, wo Licht ist, wo Christus, wo Gott ist. Ob es die Leibesgemeinde im himmlischen Jerusalem ist oder ob es Israel auf der neuen Erde sein wird, in beiden Orten regiert unser Herr Jesus Christus. Die Vorerfüllung der Herrschaft Christi auf der neuen Erde ist auf dieser alten noch die messianische Herrschaft Jesu im Millennium, in diesem 1000-Jahr-Reich. Nach Vers 10 heißt es, du aber, was richtest du deinen Bruder? Wenn man das so im Zusammenhang liest, da müsste man eigentlich meinen und denken, der Satz würde gar nicht zu den vorigen Aussagen passen. Aber wir sollten darin sehen und erkennen, dass jedwede Verurteilung des Bruders nur und allein dem zusteht, der da in Vers 9 Herrscher ist. Wer also demnach seinen Bruder richtet, spielt sich sündigerweise als einer auf, der er nach der Schrift gar nicht ist, nämlich ein Herrscher. Uns ist das Urteilen, Verurteilen, nicht das Beurteilen von Sünde, sondern des Nächsten, darum untersagt, weil wir selbst in einem solchen Leib sind, der da sündigt. Was wäre das eine Gerechtigkeit Gottes, andere zu verurteilen, die wir selbst in der Sünde leben? Denn wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Darum erlaubt der Herr uns nicht vor der Zeit, in irgendeiner Weise uns aufzutun, in einer Position den Nächsten zu richten, ob das sündig berechtigt ist oder nicht nach Menschenweise. Der Herr hat's uns verboten und doch wird's in der Gemeinde Jesu so viel getan. Geschwister, wir wollen diese Dinge ins persönliche Gebetsleben hineinnehmen, damit der Herr uns verändern kann. Genau darin war ja einstmals der so große oder die so große Sünde des heutigen Satan, des gewordenen Satan, sich in eigener Sache über Gott zu erheben, eine Stellung einzunehmen, die Gott ihm nicht gegeben hat. Wir sehen, wir kommen so lange, wie wir Fleisch an uns haben, nur ganz langsam und beschwerlich aus dem Zustand der Versündigung heraus. Wir brauchen die ganze Gnade unseres Herrn. Wir sind auf ihn angewiesen, auch in den Dingen, in denen wir es nicht meinen. Denn in dieser Sünde des einstigen Engelfürsten, wir kennen es von der Schrift her, verurteilte und richtete er damit Gott in seiner Eigenschaft der Überhebung. Und genau deshalb richtete und verurteilte dann Gott, allerdings in seiner Gerechtigkeit, und der Satan stürzte und fiel vom Himmel. Damit hat er und sein Anhang jenes Haus verlassen, welches Gott ihn schöpferisch einstmals zuerdachte. Dieser sein Fall war zugleich auch ein bestimmtes oder sein Gericht, Urteil Gottes. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Ist hier in Vers 10 angesprochen. Hier heißt es nicht, wenn du erst durch die Frankfurter Allgemeine das tust. Hier ist nicht angesprochen, wenn du es im Kreise deinesgleichen tust, sondern hier ist angesprochen, wenn dein Herz solche Gedanken hegen, dann bedürfen wir bereits der Reinigung, der Buße, der Demütigung vor dem Herrn. Denn solange wie wir nur die Vergebung in Anspruch nehmen, was richtig ist, aber uns nicht demütigen, kommt die Sache das nächste Mal genauso wieder hoch. Gläubige, die keinen Sieg haben, haben sich nicht in genügender Weise gedemütigt. Und das brauchen wir heute alle. Tun wir es lieber freiwillig, als dass der Herr erst unseren Nächsten gebraucht, um uns demütigen zu müssen. Und wenn du darauf nicht hörst, hat Gott das letzte Mittel, dann nimmt er die Welt, die verlorene Welt. Das ist das Härteste. Wir könnten auch sagen, du aber, was stürzest du deinen Bruder, deine Schwester? Denn Verurteilung von Sündermenschen gegen andere ist für sich selbst oder für andere Sturz. Ein Sturz geht nie nach oben, sondern immer nach unten. Die Heilige Schrift teilt uns ganz klar durch Paulus mit im Korintherbrief, dass wir die Welt richten werden, aber dann nicht in einem sündlichen Zustand. Des Fleisches, des Leibes, von Adam her durchdrungen, so nicht mehr. Dann tragen wir den sündlosen, den geistlichen Leib, welchen wir bei seiner Ankunft erhalten. Wir freuen uns darauf. Denn richten und stürzen sind ganz eng verbundene Dinge. Bei dem Richten hier in unserem Textvers geht es nicht um die Frage der Verurteilung Unrecht. Um diese Frage geht's gar nicht. Wir meinen, wenn wir was wüssten über den anderen, hätten wir das Recht. Nein, dann haben wir es nicht. Dann haben wir eine Pflicht. Welche Pflicht denn? Ja, auf die Knie zu gehen und für den Bruder oder die Schwester zu beten. Solche brauchen deine Gebetshilfe. Bruder und Schwester, so stehen wir einmal am Richterstuhl des Christus, ob er uns sieht, dass wir unserem Nächsten Hilfe waren. ob hinter dem Richten üble Sünde oder eine kleine Unterlassung steht, erlaubt uns in keiner Weise die Position des Herrn Jesus uns anzueignen, hat uns der Herr auch nicht gesagt. Aber wir sind gewarnt von jenem, der es getan hat als Engeloberster einstmals. Gewiss hat es zu allen Zeiten solche Kinder Gottes gegeben, die andere richteten. Obgleich dieses Teufelszeug vom Wort Gottes her an vielen Stellen verboten ist, wird es dennoch getan. Das ist die Sünde der Gemeinde Jesu, die uns alle kraftlos macht in den letzten Tagen und eines der gefährlichen Ursachen darstellt für den jetzt bereits laufenden Abfall. Wie stark Richten in den Augen Gottes ist, das sehen wir aus 4. Mose 12, 1. Ein wunderbares Beispiel. Moses Frau war gestorben. Da nahm sich der Mose eine andere. Er hat nur den Fehler gemacht, er hat seinen Bruder und seine Schwester nicht gefragt. Nein, nein, das war kein Fehler. Und zwar ein Weib von den Kuschiten. Es waren farbige. Eine dunkelfarbige, sicherlich von den Proselyten, sonst hätte das der Mose nicht gemacht. Aber das durfte er doch. Und ich bin mir auch gewiss, dass der Mose zuvor, der ja alles ins Heiligtum getragen hat, auch seine eigenen Belange ins Heiligtum brachte. Miriam an erster Stelle genannt und Aaron redeten, was aber gegen Mose gerichtet war. Sie redeten. Und das war eine Sache, wo nur die beiden unter sich redeten. Verstehen wir, nicht in der Öffentlichkeit vor der Gemeinde Israel. Da hat er es nicht getan. Nein, da haben sie es nicht getan. Aber das Entscheidende war, dass sie da redeten, dass sie den Mose verurteilten in ihren Worten. Und daraufhin antwortet Gott in seiner Gerechtigkeit und Miriam ist aussätzig. Gericht ist es, was durch Verurteilen des Nächsten auf uns gelegt wird. Mit hartem Urteil gegen andere aufzutreten. Und warum tun wir es doch? Obgleich wir durch Wort und Geist unterwiesen sind, es nicht zu tun, weil die Heiligkeit des Herrn nicht vor unseren Augen steht, wie der Herr es möchte. Dafür aber haben wir eher die richtende Härte auf unserer Zunge. Denken wir noch einmal zurück an Lukas 16, den reichen Mann. Den brannte es irgendwo, nicht in der Hosentasche. Nein, nein. Sondern auf der Zunge. Wissen wir jetzt, worum es geht? Und alles, was über die Zunge läuft, kam zuvor aus unserem Herzen, so sagt sie jedenfalls die Bibel, Gottes Wort, im Neuen Testament. Matthäus 15, Vers 19. Auch kennen wir das Neue Testament so weit, es genau zu wissen, was der Herr in Matthäus 7, Vers 2 sagt, mit welchem Maß ihr messet, wird auch euch gemessen werden. Jetzt stellen wir uns mal vor. Uns wird so gemessen werden, wie wir messen. Unser Maß ist unser Urteil. Könnte da noch jemand vor Gott und seiner Herrlichkeit bestehen, wäre nicht die liebende Gnade unseres Herrn dazwischen geschaltet? Mit Sicherheit. Das sind göttliche Grundsätze, mit denen wir hier zu tun haben, von denen der Herr auch bei Kindern Gottes nicht abrücken wird. Ich sage es. An dieser Stelle gelangen wir, oder angelangt, kommen wir zur Frage, was sollen wir denn dann tun? Nicht, das ist ja immer die Frage, ja, was soll ich denn dann machen? Wie soll es denn dann weitergehen? Wir haben den Herrn Jesus zum Vorbild zu nehmen, welcher in Matthäus 5, Vers 44 sagt, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Aber hier muss eingeschaltet werden. Dein Bruder, deine Glaubensschwester ist nicht dein Feind, und wenn sie noch so verrückt sind, denn Sünde macht verrückt. Ich sag's wirklich hier. Sünde macht toll. Wir werden's jetzt erleben, was die nächsten Jahre bringen. Wie die Menschheit in einen Rausch der Sünde hinabstürzen. Und Kinder Gottes, die nur nicht durch die Macht seines Wortes gefestigt sind, sie werden abgleiten. Ihr werdet daran denken. Und genau das hat das Wesen Jesu zum Inhalt. Natürlich haben wir Probleme mit den Sünden eines Nächsten. Das ist schon da. Das ist aber nur dann in der Maxime, wenn wir selbst nicht in der Liebe des Christus gefunden sind. Wir alle haben nur den Auftrag auf dieser Erde, einer dem anderen gegenüber, den Nächsten, meinen Geschwistern zu helfen. Einen anderen Auftrag haben wir gar nicht. Wir haben ihn zu helfen. Nur zu gern wollen wir über ihre Sünden richten, weil wir es meinen, wir könnten das. Weil wir etwas von uns halten. Aber der Herr hat's verboten. Der Herr hat's uns nicht erlaubt. Und der Herr warnt uns. Und weiter heißt es in dem Vers 10, oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Also ist der Entzug meiner Liebe, ob ich das will oder nicht, dem Nächsten Verachtung. Sagt nicht Paulus in Römer 2, Vers 4, wo es heißt, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet, um endlich der Buße würdige Frucht zu bringen. Denken nur daran, wie in Apostelgeschichte 13, Vers 41, über solche geredet ist, die andere verachten. Da heißt es, Apostelgeschichte 13, 41, seht ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet. So steht es geschrieben. Im Neuen Testament. Der Bruder wird doch nur dort verachtet oder in Härte begegnet, wo in meinem Herzen zu wenig Liebe Jesu vorhanden ist. Geschwister, diese Themen sind uns nötiger als viel Wissen in der Schrift. Aber machen wir uns selbst nichts vor. Zum Schluss heißt es in Vers 10, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Zusammenfassend über das Gehörte kann also gesagt werden, weil wir nach Vers 9 einen Herrscher über Tote und Lebendige haben, dürfen wir nach Vers 10 nicht den Bruder richten. Denn darin, wie die Schrift sagt, verachten wir ihn. Über alles das, was mich und meinen Nächsten betrifft, so werden wir alle, sagt Gottes Wort, vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Der Richterstuhl hier in unserem Textvers von Römer 14, Vers 10 ist eine Allgemeinaussage, ist für die Erretteten nach 2. Korinther 5, Vers 10 der Richterstuhl des Christus. Dort ist kein Gericht, obgleich es der Richterstuhl Christi ist, weil der Herr Jesus für die Seinen am Kreuz das Gericht getragen hat. Dort werden wir alle, wie es heißt, offenbar. Dort werden wir nicht offenbar in den Sünden, die hier geordnet sind, sondern nur in den Nichtgeordneten. Am großen weißen Thron sind die Verlorenen nach Offenbarung 20, Vers 11. Dort ist Gericht, weil die Verlorenen das Opfer Christi nicht haben mit dem Urteil des zweiten Todes, dem Feuersee, verbunden. Und darum sieht Johannes im nächsten Vers 12 die Toten, weil dort nur das Urteil des Todes gesprochen wird. Aber gestellt werden wir alle vor dem Richterstuhl Gottes. Und zwar wiederholt alle. Wohl dem, der seine Seele hier gerettet hat durch den Glauben, welchen der Herr Jesus uns zur Errettung gegeben hat. Durch die Herrlichkeit seines Opfers dort am Kreuz, als er siegreich ausrief, es ist vollbracht. Amen.